Kinderschutz Podcast. Wir hören von den Menschen, die Kinder und Jugendliche schätzen, schützen und stärken. Wir schauen in die Schubladen, die sonst geschlossen bleiben. Wir liefern wertvolle Informationen und Tipps, damit wir hinhören. Der Kinderschutz Podcast.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe ZuhörerInnen, ich darf Sie und euch heute zu einer weiteren Folge des Kinderschutz-Podcasts begrüßen. Mein Name ist Sonja Howard und bei mir zu Gast heute ist Dr. Jule Metzger. Sie ist Kinderärztin, Kinder- und Jugendpsychiaterin, Kinderschutzmedizinerin und insofern erfahrene Fachkraft. Und wir reden heute gemeinsam über die medizinische Kinderschutz-Hotline. Das ist eine Hotline, die 24/7 verfügbar ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich wusste schon länger, dass es das gibt und dachte bei medizinischer Kinderschutz-Hotline, okay, das ist für Ärzte und Ärztinnen. Das ist aber nicht so. Frau Metzger, Sie dürfen mal erklären, was die Kinderschutz-Hotline ist und für wen sie da ist.
Schönen guten Tag, Frau Howard. Vielen Dank für die Einladung zu Ihrem Podcast. Die medizinische Kinderschutz-Hotline ist 2017 an den Start gegangen. Und damals tatsächlich für die Beratung von Medizinern beziehungsweise alle, die im Gesundheitssystem arbeiten, der Schweigepflicht unterliegen, also dem Bundeskinderschutzgesetz unter dem Paragraphen 4 KKG als Schweigepflichtträger definiert werden. Wir haben uns zur Aufgabe gemacht, Medizinern, Psychologen, Krankenschwestern, Ergotherapeuten, Logopäden, also auch Fachtherapeuten, die zu unterstützen, zu übersetzen zwischen dem medizinischen und dem Jugendhilfesystem, weil sich eben gezeigt hat, trotz des Bundeskinderschutzgesetzes, was 2012 erlassen wurde, wo im 4 KKG eigentlich ganz gut auch beschrieben ist, was es für Möglichkeiten gibt für Berufsgeheimnisträger, Kontakt mit dem Jugendhilfesystem aufzunehmen, hat sich in der Forschung daraus ergeben, dass kaum immer noch Fälle oder beziehungsweise viel zu wenig Fälle gemeldet werden. Dadurch viel mehr Kinder aus dem Gesundheitssystem an die Jugendhilfe gemeldet werden müssten, beziehungsweise auftauchen im Gesundheitssystem. Und da hat man eben geschaut, woran das liegen könnte. Und in der Befragung hat sich eben gezeigt, dass es einfach eine große Verunsicherung ist, weil die Schweigepflicht so hoch gehängt wird, was ja auch gut ist in Deutschland. Aber dass dann eben oft die Verunsicherung war, wann dürfen wir uns wie melden? Und dass wir dann sozusagen übersetzen aus dem medizinischen ins Jugendhilfesystem und denen erklären, was es für Möglichkeiten gibt, auch nochmal die gesetzliche, also wir machen keine Rechtsberatung, aber eben die gesetzliche Grundlage aufzeigen und dann aber auch unterstützen in der Kommunikation mit den Eltern, Unterstützung in der Kommunikation mit dem Jugendhilfesystem, wie muss ich an die rantreten, was ist wichtig auch prospektiv, also wir in der Medizin beschreiben ja oft immer retrospektiv, was ist passiert, aber wichtig ist eben auch für die Jugendhilfe und für den Kinderschutz zu sagen, was kann sich daraus entwickeln, also welche Gefahren bestehen für das Kind in der Zukunft, das ist ja wichtig, um dann auch für die Jugendhilfe die richtigen Maßnahmen ergreifen zu können. Seit 2021 dürfen wir auch noch mitberaten die Jugendhilfe und die Familiengerichte. Das haben wir von Anfang an gehofft, mitberaten zu dürfen, weil wir sagen, wir können nicht nur von Medizin in Jugendhilfe übersetzen, sondern eigentlich auch eben in der Jugendhilfe Richtung medizinisch übersetzen, da nicht zu sehr Kinderschutzfälle an sich beraten in Richtung Prozedere, wie wir das in der Medizin machen, sondern eben tatsächlich, wenn Briefe, ärztliche Briefe, medizinische Briefe, wenn Eltern ankommen mit Erklärungen, die in die medizinische Richtung gehen, dass wir dann helfen können, das richtig einzuordnen, zu übersetzen, weil uns auch immer wieder berichtet wird, dass eben Mediziner, mit denen die Kontakt haben, Kinderärzte schwer zu erreichen sind, Briefe aus Krankenhäusern, da sind dann oft die Zuständigen schwer zu erreichen und dass wir da dann eben auch übersetzen können, unterstützen können.
Das erinnert mich ein bisschen gerade an das Buch Deutschland misshandelt seine Kinder von den Rechtsmedizinern Zokos und Gudert. Da haben die das ja auch so ein bisschen beschrieben, diese Problematik, wie viele Kinderärzte eben doch Sachen gemerkt haben und dann aber auch nicht so recht wussten und man scheut sich irgendwie Anzeige zu erstatten. Und das ist ja jetzt kein medizinisches Problem, das ist ja in unserer Gesellschaft so, dieses, bevor man was falsch macht, macht man gar nichts. Und da wollen Sie quasi so ein bisschen helfen, also so auch Handlungssicherheit zu geben.
Manchmal hilft es ja einfach, sich einfach auszutauschen, gerade wenn man alleine in der Praxis arbeitet oder in einer psychotherapeutischen Praxis, niemanden zum direkten Austausch hat, auch weil man eben der Schweigepflicht da unterliegt und sich nicht einfach mit Kollegen austauschen kann. Und dann können die eben bei uns anonym einen Fall schildern. Und auch nochmal dann im gemeinsamen Gespräch wie so den Fall zusammenfassen, nochmal die Punkte rausarbeiten. Und das hilft schon mal ganz viel. Und dann eben auch zu gucken, was sind meine Möglichkeiten. Und wenn ich an die Möglichkeiten stoße, die ich habe, oder an die Grenzen der Möglichkeiten stoße, dann eben auch tatsächlich den nächsten Schritt zu tun. Das ist oft dann schon sehr hilfreich.
Ich habe mal einen Vortrag gehört von einer Kinderärztin, die in einer Kinderschutzambulanz arbeitet, und die hat dann mal so gegenübergestellt, also Blessuren, die vom Spielen kommen versus Misshandlungsspuren. Das ist ja so, es gibt mittlerweile ja viele gute so Kitteltaschenkarten und andere Dialogbilder, auf denen so gezeigt wird, ne, welche Körperbereiche sind in welchem Alter öfters von blauen Flecken betroffen und was sind eindeutig Hämatome, die eben von Misshandlung herrühren. Und in diesem Vortrag, da hat sie eben auch aufgezeigt, dass es eben manchmal nicht so eindeutig ist, dass man eben nicht immer sehen kann, ob Narben beispielsweise von ausgedrückten Zigaretten kommen oder ob das noch irgendwelche Überbleibsel sind von einer normalen Kinderkrankheit. Oder auch, an ein Beispiel erinnere ich mich, da waren Spuren über den Knöcheln und man hat zuerst gedacht, das sei von Fesseln gewesen, ja, und dachte schon, oh Gott, oh Gott. Und am Ende kam heraus, dass das Kind einfach nur zu enge Gummistiefel hatte, die oben quasi eingeschnürt haben, ja, also das ging dann gut klar. Aber wenn man natürlich da sitzt in seiner Kinderarztpraxis und sowas hat, dann weiß man eben nicht immer so einfach, was genau zu tun ist, auch wenn man grundsätzlich wach ist und schon durchaus auch helfen möchte. Wie ist das denn, wenn es jetzt gerade um solche Sachen geht, wo es um Körperspuren geht, reicht es, also kann man ihnen dann auch, sag ich mal, Bilder schicken oder geht das alles nur übers Sprechen und über das Beschreiben der Wunden, sag ich mal?
Erstmal grundsätzlich, meistens rufen tatsächlich eben auch Menschen an, gerade aus dem medizinischen Bereich, die eben nicht einen eindeutigen Fall haben. Eindeutig ist einfach, ne, wie Sie sagen. Da ist dann meistens nicht die Frage, was können wir tun, wie können wir es tun, wie können wir schrittweise vorgehen, sondern meistens eben bei den unklaren Fällen. Das sind die schwierigen. Tatsächlich ist es so, dass man uns nicht Bilder schicken kann. Ganz am Anfang gab es mal die Überlegungen, wie wir damit umgehen können. Es gibt in anderen Ländern, wo wir uns das angeguckt haben, eben tatsächlich so Zentren, die von überall aus dem Land eben Bilder bekommen können. Aber das haben wir dann, also beziehungsweise uns dagegen entschieden, weil es einfach dann mit der Anonymität auf der einen Seite schwierig werden kann und andererseits auch natürlich viel, viel mehr Equipment benötigt. Und wir haben immer einen rechtsmedizinischen Hintergrund, aber sind ja alles, also nicht alle Rechtsmediziner. Wir können dann einfach das, was Sie sagen, eben zum Beispiel die Arten der Verletzungen zumindest durchgehen im Gespräch. Wir können raten, dass sie gut dokumentiert werden. Wie man dokumentiert, das ist oft ganz wichtig. Auch das ist oft etwas, wo gerade Ärzte sich zurückhalten, etwas zu fotografieren. Da unterstützen wir auch, dass es wichtig ist, Fotografien zu machen und wie man diese Fotografien am besten macht. Und dann verweisen wir aber tatsächlich auch weiter, weil es in Deutschland eigentlich immer relativ nah. Und wir wollen ja eben explizit auch keine Doppelstruktur schaffen mit der medizinischen Kinderschutz-Hotline, sondern verweisen ja an Strukturen, die es schon gibt. Wir verweisen natürlich an die insofern erfahrene Fachkraft im örtlichen Jugendamt. Wir empfehlen immer den Kollegen und Kolleginnen, sich eben, wenn es jetzt kein akuter Fall da ist, wenn es Montag bis Freitag ist, wenn sie gerade Zeit haben, sich zu informieren, wo sind denn meine möglichen Ansprechpartner in den verschiedenen Bereichen und eben unter anderem auch, wo ist die nächstgelegene Kinderschutzambulanz. Da gibt es eine tolle Seite von der Deutschen Gesellschaft für Kinderschutz in der Medizin, wo die Deutschlandkarte aufgeführt ist und wo man praktisch anklicken kann, gucken kann, wo ist denn die nächste Kinderschutzambulanz mit Adresse, Telefonnummer, auch welche Fachrichtungen sind dort zu finden. Und eigentlich, wenn nicht dort, aber in der Nähe immer eine Rechtsmedizin ist, ein rechtsmedizinisches Institut, wo man sich hinwenden kann, wo man Bilder hinschicken kann oder die gegebenenfalls eben auch kommen. Also das ist immer etwas unterschiedlich, da eben ich kenne verschiedene, auch in Freiburg zum Beispiel, die Rechtsmedizin oder auch andere rechtsmedizinische Institute, auch hier in Berlin sind die sehr aktiv, die dann eben auch, je nachdem wie der Fall geartet ist, vorbeikommen. Es gibt in anderen Bundesländern so Abstrich-Kits, die verteilt werden, wo man auch dann zum Beispiel im gynäkologischen Bereich Abstriche nehmen kann, die immer vorbereitet sind. Also das ist einfach sehr dezentral und unterschiedlich eben in Deutschland geregelt, aber eigentlich gibt es überall Möglichkeiten.
Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Also wenn Sie dann gemeinsam zu dem Schluss kommen, da muss was gemacht werden. Und wo geht dieser Kinderarzt, diese Kinderärztin denn dann hin? Oder wer kann denn dann wirklich vor Ort helfen? Und ich weiß, dass das extrem unterschiedlich ist. Ich meine, die Jugendämter arbeiten ja auch nicht alle gleich und nicht alle in Sofas sind so qualifiziert, wie man das gerne hätte. Und manchmal muss man eben auch 2, 3 mehr Anläufe machen, bis man jemanden wirklich Kompetentes am Telefon hat. Was ich bis jetzt tatsächlich auch nicht wusste, ist, dass Kinderschutzambulanzen, dass die auch kommen können.
Genau, also Kinderschutzambulanzen tatsächlich, die sind immer vor Ort. Da muss man auch aufpassen, bei uns in der Beratung sind wir da auch immer sehr vorsichtig oder bitten dann die Kollegen, Kolleginnen, sich dann vor Ort eben zu informieren. Manche sind an Krankenhäuser angeschlossen. Das heißt, die sind eigentlich arbeiten vor allem, wenn Kinder stationär aufgenommen werden. Andere, zum Beispiel hier in Berlin, die Kinderschutzambulanzen, kommt man mit Überweisung vom Kinderarzt oder eben durch Vermittlung durch das Jugendamt ambulant hin und kann Ambulanttermine machen. Auch das ist eben sehr unterschiedlich. Ich bezog mich jetzt auf die rechtsmedizinischen Kollegen, die eben zur Beweissicherung in die Kliniken auch mal vor Ort kommen, sich bei unklaren Anamnesen zu bestimmten Unfällen, je nachdem wie dramatisch oder ausgeprägt die Verletzungen sind, wirklich da genauer hineinarbeiten und schauen, wie kann eine Verletzung genau passiert sein, also stimmt die Anamnese, die berichtet worden ist oder nicht, die dann auch eben mal in die Kliniken kommen können. Aber das ist sehr, auch sehr unterschiedlich.
Jetzt haben wir sehr viel über äußere Spuren gesprochen. Was ist denn mit Kindern, die zum Beispiel mangelernährt sind, Vernachlässigung erleben, die zum Beispiel ganz besonders distanzlos sind? Also dann hat man ein Kind, das irgendwie ein bisschen komisch wirkt und das sich total distanzlos an die Kinderärztin klammert und ganz besonders freundlich ist und man denkt irgendwie, irgendwas stimmt nicht. Wie geht man denn mit solchen Sachen um? Helfen Sie da auch?
Ja, an sich beraten wir zu allen Formen der Kindesmisshandlung, der Vernachlässigung, der emotionalen Misshandlung, der emotionalen Vernachlässigung natürlich auch. Das sind natürlich auch Bereiche, die wahrscheinlich noch viel zu wenig erfasst werden, weil sie eben schwierig zu erfassen sind. Wenn man jetzt ein Kind hat, was man zum ersten Mal erlebt, sei es in der Rettungsstelle und auffälliges Verhalten zeigt, ist das natürlich gerade bei distanzgeminderten Kindern vielleicht also ganz, ganz schwer jetzt zu sagen oder zu prognostizieren, was jetzt dahinter steckt, weil das ja ganz unterschiedliche Sachen sein können. Das kann ein Kind sein mit einer minderen Intelligenz, was die Grenzen für sich nicht so gut einschätzen kann. Und das kann ein Kind sein, aber mit einer Bindungsstörung. Ja, da ist es auch immer ganz wichtig, und das gilt ja an sich für den Kinderschutz, dass man immer im Vier-Augen-Prinzip arbeitet, dass man sich jemanden vor Ort dazu holt, dass man eine gute Anamnese macht, auch Umgebungsanamnese, natürlich guckt, wer begleitet das Kind, was ist bisher mit dem Kind passiert. Im besten Falle sich auch, wenn man jetzt ein niedergelassener Kinderarzt ist, sich auch noch Informationen von anderen Stellen holt. War das früher auch schon so? Oder ein Kinderarzt in einer Rettungsstelle hat meistens die Möglichkeit, Kontakt zum Kinderarzt aufzunehmen, mit dem zu besprechen, was dem schon aufgefallen ist. Weil kann man sich die Schweigepflichtentbindung geben, oder wenn man eben eine Einweisung hat vom Kinderarzt, darf man ja auch mit dem Kinderarzt Rücksprache halten. Also gut ist immer dem Bauchgefühl zu folgen, wenn man das Gefühl hat, irgendwas stimmt da nicht, und sich dann eben andere mit ins Boot zu holen. Das ist ganz wichtig, gerade bei eher diffusen, vielleicht nicht ganz klaren Auffälligkeiten, die man hat. Man kann immer auch bei uns anrufen. Wir haben eben Kinder- und Jugendpsychiater an den Telefonen oder Kinder- und Jugendpsychiaterinnen an den Telefonen sitzen. Wir haben einen psychologischen Hintergrund, den wir auch anrufen können, und einen Kinder- und Jugendpsychiatrischen Hintergrund, den wir anrufen können.
Und bei Ihnen können dann eben nicht nur Kinderärzte anrufen, das hatten wir ja gerade am Anfang eigentlich schon gesagt, sondern auch super viele andere Leute, die in irgendeiner Form mit Kindern arbeiten, sei es Logopäden, Ergotherapeuten und so weiter. Und das sind ja jetzt solche Berufsgruppen, die man nicht im ersten Gedankengang direkt mit Kinderschutz in Verbindung bringt. Aber es macht klar, das sind Menschen, die ein Kind sehr regelmäßig, einmal wöchentlich, alle zwei Wochen erleben, in einem Setting, in dem eben auch ein Vertrauen aufgebaut werden kann. Und das sind ja auch gerade die Menschen, die dann oft nicht wissen, was mache ich denn jetzt als nächstes? Renne ich jetzt direkt zum Jugendamt? Manche wissen nicht und sprechen dann mit den Eltern, was ja auch manchmal falsch sein kann, wenn nämlich Eltern dann irgendwie Täter und Täterinnen sind. Und die dürfen sich ganz klar auch bei Ihnen melden. Für wen Sie nicht zuständig sind, habe ich gelesen auf der Homepage, sind Lehrer und Lehrerinnen. Das sind quasi die einzigen jetzt aus dem Berufskontext, oder? Die sich nicht melden können.
Ja, die gehören eben nicht klassischerweise unter Berufsgeheimnisträger und eben nicht zur Jugendhilfe. Also wir beraten natürlich Lehrerinnen und Lehrer auch mal, wenn sie anrufen und das ein Fall ist, verweisen natürlich immer an andere Stellen. Schulen sollten ein Kinderschutzkonzept haben und auch andere Stellen, an die sie sich wenden können, wenn es eben zu Fragen im Bereich Kinderschutz geht. Was aber möglich ist, dass Sozialarbeiter, die auch in Schulen tätig sind, bei uns melden können. Genau, die gehören halt zur Jugendhilfe auch im weiteren Sinne dazu, und deswegen dürfen die sich auch bei uns melden.
Jetzt haben wir ja auch darüber gesprochen, dass auch Familiengerichte sich bei Ihnen melden dürfen. Bedeutet also, die Richter und Richterinnen selbst, wenn sie mit einem Fall konfrontiert sind, das läuft ja dann oft eben im Rahmen von Umgangs- und Sorgerechtsverfahren, ne, wo jetzt nicht klar ist, wer hat wirklich was gemacht. Und gerade auch bei Kindesmissbrauch, wenn man keine Videos oder Fotos vorliegen hat, dann ist es eben oft nicht so super eindeutig. Man hat Verhaltensauffälligkeiten, die vielleicht aus der Kita vorliegen. Der Verfahrensbeistand hat irgendwas gesagt, aber nichts Genaues weiß man nicht. Jetzt hatten Sie mir gesagt, die Zahl der Familiengerichte, die sich bei Ihnen gemeldet hat, ist noch relativ überschaubar. Da hoffe ich, dass jetzt diese Folge dazu beitragen kann, dass mehr Leute da den Mut haben, sich bei Ihnen zu melden. Ganz besonders weil man vielleicht das ein oder andere familienrechtliche Gutachten auch einfach übergehen könnte, also umgehen könnte. Die dauern ja immer sehr, sehr lang, teilweise ein halbes Jahr bis Jahr, in denen dann die Kinder eben immer in diesem Limbo sind und nicht wissen, was jetzt als nächstes passiert, ne? Und die Verfahren ziehen sich. Und ich glaube, wenn man dann einfach mal mit wirklich kompetenten Menschen wie Ihnen sprechen könnte, dann würde man vielleicht sehr viel schneller Klarheit haben. Und das gilt ja auch für Verfahrensbeistände. Wie ist es? Können auch familienrechtliche Gutachter bei Ihnen anrufen?
Na, an sich auf jeden Fall Verfahrensbeistände. Es geht halt vor allem dann darum, wenn die medizinische Fragen haben und ihnen das unklar ist. Genau, Richter und Richterinnen dürfen anrufen. Da ist eben manchmal die Sache, wann sie genau anrufen können im Verfahren. Sie sind ja unabhängig, müssen unabhängig entscheiden und sind auch verpflichtet, alles gut zu dokumentieren. Aber auch da gab es eben mal eine Richterin, die auch angerufen hat, weil es Unklarheiten gab bei laborchemischen Ergebnissen in der Gerinnungserkrankung, wo wir dann auch nochmal verweisen konnten, wohin sich die Richterin oder wo sie nochmal nachfragen kann, um da mehr Klarheit reinzubringen. Und genau, also vor allem auch Verfahrensbeistände, wo wir uns immer freuen, wenn die sich melden und eben medizinische Fragen mitbringen.
Reden wir einmal ganz kurz über sexualisierte Gewalt, Kindesmissbrauch. Ich habe es ja gerade schon gesagt, es ist selten eindeutig. Wie gehen Sie an sowas ran? Also egal, wer jetzt anruft aus der Gruppe derer, die anrufen dürfen, sage ich mal, und einfach etwas schildert. Wie ist da Ihre Herangehensweise? Also, weil gerade auch so Sachen wie Einnässen und so, das kann eine Million Gründe haben. Und oft ist es ja dann das Konglomerat aus verschiedenen Verhaltensauffälligkeiten, die sagen, naja, hier könnte wirklich ein Missbrauch im Raum stehen. Wie gehen Sie da ran?
Ja, also ganz wichtig finde ich immer, dass man erstmal sich genau die Fakten schildern lässt oder das, was eben das Bauchgefühl ausmacht. Es ist häufig eher hochemotional, das Thema. Es ist häufig sehr drängend. Das heißt, die KollegInnen, die anrufen, haben immer das Gefühl, ich muss sofort irgendetwas tun, irgendwie handeln. Und dann versuchen wir immer so sozusagen erstmal die wichtigsten Sachen abzuklären an sich. Ist der, also wenn eben konkreter Verdacht von jemandem ausgeht, ist das Kind geschützt. Ja, wenn das Kind schon mal geschützt ist und man weiß, von demjenigen oder derjenigen, wo die sexuelle Gewalt ausgehen soll, ist jetzt nicht in der Nähe oder das Kind ist sogar mit im Krankenhaus momentan, es sind da eben Befunde erhoben worden, dann ist sozusagen schon mal, dann kann man sich schon mal ein bisschen mehr Zeit lassen. Dann ist es wichtig, dass man sich trotzdem traut, denke ich, mit gerade mit Jugendlichen darüber ins Gespräch zu gehen. Dass es nicht so ist, dass man Angst haben sollte, etwas nicht anzusprechen. Möglicherweise, weil natürlich es heißt, dass es natürlich Psychologinnen, die da speziell ausgebildet sind, dann diese Interviews auch führen sollen. Trotzdem darf man mit offenen Fragen natürlich auch Sachen ansprechen und einfach nicht darauf drängen, aber eben den Raum geben, dass Kinder und Jugendliche darüber sprechen dürfen. Wenn das jetzt eben die sexuelle Gewalt, der Verdacht darauf sich daraus ergibt, dass eben Kinder und Jugendliche etwas selbst ansprechen. Ganz wichtig finde ich auch, dann den Kindern und Jugendlichen gegenüber nicht hochemotional zu reagieren und so, oh mein Gott, wie furchtbar ist das? Weil dann trauen sich die Kinder oft nicht, wenn sie merken, oh, noch nicht mal Erwachsene können das aushalten. Wie kann ich denn jetzt darüber sprechen? Das heißt, die Kinder da annehmen, da abholen, wo sie sind und dann weiter sich eben natürlich auch wieder immer Leute ins Boot holen. Ganz wichtig finde ich auch, die eigene Rolle zu definieren. Wenn ich ein Kinderchirurg bin, dann muss ich nicht beweisen, dass jemand entweder sexuelle Gewalt erlebt hat oder muss jetzt rechts oder vor das Gericht sichere Dokumentationen machen. Ich kann aber eben, also ich sollte wissen, an welche Stellen ich weiterleiten kann. Ganz wichtig ist, alles, was man eben in an Befunden erhebt, möglichst wortwörtlich zu dokumentieren. Das ist immer etwas, was man empfehlen kann. Alles, was Kinder und Jugendliche sagen, wortwörtlich zu dokumentieren, nicht schon selber etwas hinein zu interpretieren. Und so ist es ist eben auch mit den körperlichen Befunden, die man erheben kann, dass man eben einfach dokumentiert, wenn Sie Einnässen erwähnen, ist es eben, ist das Kind mal trocken gewesen und plötzlich fängt es wieder an mit Einnässen. Gab es etwas in der Geschichte, was da irgendwie passiert ist, irgendwas Neues und dann da nochmal nachfragen, vielleicht auch bei den Eltern zum Beispiel, also da dem nachgehen und sich dann eben gut beraten lassen.
Ja, wahnsinnig spannend und eben auch vielschichtig, zu was Sie da alles beraten. Gut, dass es Sie alle gibt. Wie ist denn das, wie häufig wird denn die Kinderschutz-Hotline tatsächlich angenommen? Also haben Sie da auch mal so Stoßzeiten, wo dann Leute nicht durchkommen? Wie ist es? Also haben Sie da irgendwelche Zahlen?
Ja, also es ist so, dass wir schon über 5000 Anrufe haben seit Beginn der Hotline. Es ist so, dass natürlich klassischerweise von Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr, manchmal auch bis 18 Uhr, wenn dann die Therapiepraxen geschlossen sind und einem ein Fall nicht aus dem Kopf ging und man dann nochmal anruft. Das sind so unsere Stoßzeiten. Da müssen wir jetzt langsam gucken, weil wir machen ja keine großflächige Werbung. Wir versuchen gezielt Werbung zu machen in den, bei dem Personenkreis, der uns eben auch anrufen kann. Das ist tatsächlich auch von Erfolg gekrönt, weil wir haben kaum Anrufe, die nicht keine fachfremden Anrufe oder Scherzanrufe wie andere Hotlines, die eben auch größer Werbung machen müssen und die anders angelegt sind natürlich. Aber wir haben immer noch das Gefühl, wir könnten noch mehr Leute erreichen, die uns anrufen dürfen, weil es ist tatsächlich so, wenn man einen Fall beraten hat am Ende, es ist eigentlich so gut wie immer so, dass die Anrufer oder die Anruferin sich positiv darüber äußert, dass es uns gibt, dass es die Beratungsmöglichkeiten gibt und dass es uns zeigt, dass wir uns einfach noch bekannter machen müssen. Aber langsam ist es schon so genau, dass das ist mir jetzt gerade sogar in einem Nachtdienst passiert, wo ich eine Psychologin beraten habe, die in den frühen Hilfen tätig ist, wo der Fall ein bisschen länger geschildert wurde, wir länger gesprochen haben, also über eine halbe Stunde, und währenddessen dann zweimal ich gesehen habe, dieselbe Nummer versucht hat durchzukommen und nicht durchkam und das auch leider nicht nochmal später versucht hat. Das heißt, wir haben halt keine Möglichkeit zurückzurufen, weil wir anonym beraten und die Nummern uns auch deswegen nicht angezeigt werden. Das ist zum Glück noch selten, dass dann jemand nicht durchkommt und es auch nicht nochmal versucht. Aber es kommt leider schon vor.
Ja, also dann nochmal hier an der Stelle den Appell. Probieren Sie es einfach den Tag drauf nochmal. Oder auch den Tag drauf. Genau, also es wird auf jeden Fall jemand rangehen und sich ihrer Probleme da annehmen. Ich finde das gut, dass Sie gerade das Thema frühe Hilfen nochmal angesprochen haben. In der vorherigen Folge durfte ich Dr. Dirk Bange interviewen. Genau zu diesem Thema. Frühe Hilfen und die Mitarbeitenden der frühen Hilfen, die dürfen sich natürlich auch bei Ihnen melden. Ganz, ganz wichtig. Es sind Menschen, die in den Familien drin sind und die gerade mit Säuglingen und Kleinkindern zu tun haben, die sich eben noch nicht ausdrücken können, die noch total darauf angewiesen sind, dass das Umfeld sie wahrnimmt. Und oft schaut ja niemand anders auf Säuglinge drauf als die Eltern. Dann vielleicht noch der Kinderarzt bei ein paar U-Untersuchungen und das war es ja dann oft auch schon. Das bedeutet, die frühen Hilfen haben hier eine ganz große Aufgabe und auch Verantwortung, eben was zu sehen, und sind aber natürlich auch oft unsicher, weil sie auch in diesem Spagat sind zwischen Vertrauensverhältnis zu den Eltern aufrechterhalten, ne? Weil die können ja auch, wenn dann Eltern merken, boah, die sind gegen mich, ja, und dann war es das mit der Zusammenarbeit. Und ganz wichtig, die dürfen auch bei Ihnen anrufen.
Es ist tatsächlich immer schön, ich habe auch selbst schon eine Fortbildung gehalten vor Führungskräften, die dann wiederum das weitergeben in ihre Gruppen, in ihre frühen Hilfen, zu den Mitarbeitern in den frühen Hilfen, und die auch, wo das sehr, sehr gut angenommen wird, auch gerade bei Familienhebammen, auch die angegliedert sind manchmal an Erziehungs- und Familienberatungsstellen, wo eben auch nochmal medizinische Fragen auf der einen Seite mit uns geklärt werden können, aber auch eben, wenn Hebammen anrufen, die medizinisch natürlich sich auskennen, dann mit denen durchgehen, was sind ihre Grenzen als Familienhebammen und wo können sie sich andere zusätzliche medizinische Hilfen suchen oder eben dann auch sich an das Jugendamt wenden schlussendlich.
99 Sekunden für den Kinderschutz. Was muss sich ändern?
Ja, toll wäre es, wenn wir das gerade jetzt, wenn ich aus meiner Fachrichtung das sagen darf, im Medizinstudium viel, viel mehr Thema wäre, wenn wir da viel mehr Aufklärung erhalten würden, Und dann auch in meiner Ausbildung zur Kinderärztin damals war das auch noch viel zu wenig Thema. Ich kam eigentlich erst durch die Kinderschutzhotline so richtig mit dem Thema in Berührung. Ich glaube, da ist noch viel Aufklärungsarbeit zu leisten und auch nicht nur in der Fachrichtung der Kindermedizin, sondern in allen anderen Fachrichtungen. Dann die Berührungsängste damit, die wir hoffentlich auch durch die Hotline eben abbauen können, indem man einmal bei uns anrufen kann, sehr niederschwellig, rund um die Uhr, auch am Wochenende. Natürlich wäre es auch hilfreich, wenn wir als Ärzte uns niederschwelliger austauschen könnten und die Jugendämter auch unter sich. Also das können ja mittlerweile, dass sie eben auch Informationen auch über die Ländergrenzen hinweg weitergeben können. Aber dass da Informationen, die schon eingegangen sind über Familien, besser und zielgerichteter gebündelt werden können, um Hilfen im besten Fall die Familie gut unterstützen zu können.
Vielen Dank an Dr. Jule Metzger. Liebe ZuhörerInnen, ich hoffe, dass Sie was mitnehmen konnten. Und wenn Sie in dem Bereich arbeiten, dann machen Sie doch mal ein bisschen Werbung für die medizinische Kinderschutzhotline. Und vielen Dank, dass Sie hingehört haben.
Das war der Kinderschutz-Podcast der Deutschen Kinderschutzstiftung Hänsel und Gretel mit Sonja Hauert. Damit wir alle besser hinhören und mehr verstehen. Wollen Sie mehr hinhören? Dann abonnieren Sie unseren Kinderschutz-Podcast überall da, wo es Podcasts gibt. Und unter kinderschutz-podcast.de.